Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Was für eine Gebetserhörung. Ketten werden gesprengt, Türen tun sich auf, Gott handelt. Wunderbar, wenn sowas passiert. Damals in Jerusalem, heute in Rostock. Ich bin mir sicher, wenn wir hier unsere Erfahrungen sammeln würden, wo Gott Gebete erhört hat, dann könnten wir auch manche kleine und große Wunder hier erzählen. Gefangene, die frei werden, zum Beispiel von einer Sucht oder von Ängsten, die sie jahrelang gefesselt haben, verschlossene Türen, die aufspringen. Eine Freundin öffnet sich nach vielen Gesprächen und Gebeten für den Glauben und fasst Vertrauen zu Gott. Rettung aus Gefahr, eine kritische Operation verläuft ohne Komplikationen. Überraschende Wendung, zwei Menschen versöhnen sich. So viele Gebetserhörungen. Gebet ist wirksam im Kleinen und im Großen. Garantiert. Wir kennen auch andere Situationen. Ich bete und bekomme keine Antwort. Scheinbar reagiert Gott nicht. Freunde, für die ich schon lange gebetet habe, haben für den Glauben an Gott nur ein müdes Lächeln übrig. Für manche Ehepaare, um deren Probleme ich wusste, habe ich intensiv gebetet, und die Ehe ist dennoch zerbrochen. Eine Frau, die ihr Leben lang in der Kirche aktiv und engagiert war, stirbt, noch keine 60 Jahre alt, trotz vieler, vieler Gebete. Was, wenn Gott Gebete nicht erhört? Könnten wir uns auch davon gegenseitig erzählen? Von diesen bitteren Erfahrungen, die wir manchmal lieber verschweigen, weil es schwer ist, damit umzugehen, als Menschen, die doch an Gott glauben wollen, sich auf ihn verlassen? In der Apostelgeschichte, aus der dieser Predigttext stammt, dort muss man genau hinschauen, um hinter dem Glanz und Gloria auch den Alltag der ersten Christen zu entdecken. Das Scheitern, die Fragen, den Schmerz, die es eben auch gab, selbst in dieser wunderbaren Zeit des Anfangs. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, ist uns da sozusagen seelenverwandt. Auch ihm fällt es offenbar nicht leicht, über die Dinge zu reden, die Zweifel an Gott aufkommen lassen. Aber er verschweigt sie nicht ganz, wenn man genau hinschaut. In der jungen christlichen Gemeinde, die doch vom Glauben an Jesus so begeistert und geprägt gewesen ist, dass sie alles, so heißt es, miteinander geteilt haben. Trotzdem ist da schon bald von Zank, von Streit die Rede. Und ihre Glaubensstärke? Ja, wir lesen von erstaunlichen Wachstumszahlen, von Zeichen und von Wundern. Auch heute diese tolle Geschichte von Petrus und seiner wunderbaren Rettung. Ketten fallen ab, eiserne Tore springen auf, während die Gemeinde die Nacht durchwacht und betet. Welche Kraft das Gebet hat. Aber da gibt es auch Zwischentöne, die andeuten, das ist keine heile Glaubenswelt, auch damals nicht. Da klingt hinter allem Glaubensjubel auch ein Weinen, auch ein Fragen. Und für mich ist das nichts, was mir diese Geschichte eintrübt. Im Gegenteil, es rückt sie mir näher, diese Glaubenshelden von damals. Diese anderen Töne finden sich bei Lukas immer am Rande oder zwischen den Zeilen. Bevor die wunderbare Rettungsgeschichte losgeht, heißt es nur ganz kurz, König Herodes ließ Jakobus, einen der Iren, mit dem Schwert hinrichten. Ganz kurz, wie in einer Einleitung, aber das ist kein einleitender Nebensatz, das ist der dunkle Hintergrund dieser Geschichte. In diesem kleinen Satz steckt ja die ganze Not der damaligen Gemeinde, all die Ängste und die Tränen hinter verschlossenen Türen. Ich bin mir sicher, auch für Jakobus hat die Gemeinde damals andauernd gebetet, intensiv, anhaltend. Und mit diesem einen Satz stirbt die ganze Hoffnung auf Rettung. Bei Jakobus hat Gott das Gebet nicht erhört. Gott erhört nicht alle unsere Gebete. Warum nicht? Weil die Welt versinken würde im Chaos, wenn Gott alle unsere Wünsche erfüllen würde? Wie in dem Film Bruce Allmächtig, wo der Held Bruce sich bei Gott beschwert und Gott sagt dann, na, mach du mal einen Tag meinen Job, reagiere auf die Gebete der Menschen und Bruce beantwortet einfach alle Bitten mit Ja. Jeder, der darum gebeten hat, gewinnt im Lotto, für den einen regnet es, der nächste hat Sonnenschein bestellt, zwei Politiker, die um den Wahlsieg gebetet haben, gewinnen beide, kein Schüler hat mehr Hausaufgaben. Kurz, das völlige Chaos bricht aus. Es wird klar, würde Gott alle Gebete der Menschen mit einem Ja beantworten, würde die Welt völlig aus den Fugen geraten. Allein schon deshalb, weil wir ja manchmal gar nicht so genau wissen, was das Beste für uns ist. Aber klar, das ist ein Hollywood-Film, so albern ist das wirkliche Leben nicht. Es gibt ja doch Gebete, die sind einfach wichtig, wo es mir nicht um Reichtum oder Bequemlichkeit geht, sondern um einen geliebten Menschen, um Hilfe in echter Not, um Leben und Tod. Warum handelt Gott bei solchen Gebeten manchmal nicht? Warum greift er nicht ein? Warum rettet er nicht auch Jakobus vor dem Schwert des Herodes? Hat die Gemeinde vielleicht nicht ausdauernd genug gebetet? Oder haben sie nicht wirklich daran geglaubt, dass Gott ihn retten kann? Wer betet und nicht damit rechnet, dass Gott auch handelt, der muss sich doch nicht wundern, dass genau das passiert, was er erwartet, eben nichts. Liegt es also an unserem Glauben, ob Gott uns erhört? Müssen wir intensiv damit rechnen, dass er handelt und im festen Glauben darum bitten? Ja und nein. Tatsächlich lesen wir in der Bibel an einigen Stellen, dass Gott uns auffordert, an das zu glauben, was wir erbitten. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus oft zu denen, die er heilt. Wenn ihr nur Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Wenn ihr bittet, dann zweifelt nicht. Allerdings, davon lässt sich keine mathematische Gleichung ableiten. Je fester ich an ein erfülltes Gebet glaube, umso eher erhört mich Gott. Und umgekehrt, wenn Gott dein Gebet nicht erhört, dann liegt es daran, dass du zu wenig geglaubt hast. Nein, so ist es eben nicht. Ein Beispiel dafür bietet unsere Geschichte. Unser Predigtext endet damit, dass Petrus auf der dunklen Gasse steht und nicht weiß, wie ihm geschieht. Und als er zu sich kommt, läuft er zu dem Haus, wo seine Gemeinde versammelt ist und für ihn die ganze Nacht hindurch gebetet hat. Er klopft, eine Frau, die Magd, kommt, um nachzusehen, wer da ist, und sie rennt dann zu den anderen und ruft, Petrus steht vor dem Tor, er ist frei. Und was sagen die fleißigen Beter? Nicht Halleluja, endlich, sondern du spinnst, Mädchen, das kann doch gar nicht wahr sein. Ist es aber doch. Die Gemeinde hat inbrünstig gebetet, aber gar nicht zu hoffen gewagt, dass die Geschichte mit Petrus besser ausgeht als die von Jakobus. Und trotzdem hat Gott ihr Gebet erhört. Ob Gott mein Gebet erhört, liegt nicht an der Stärke meines Glaubens. Woran denn dann? Wer eine Enttäuschung einstecken musste, wird manchmal mit Worten getröstet von Glaubensgeschwistern. Gott weiß schon, was er tut. Er hat den Überblick. Oder mit Bibelzitaten gespickt. Dir werden alle Dinge zum Besten dienen. Du siehst es jetzt nur noch nicht. Manche verweisen auf Jesus. Jesus hat auch gebetet, lass dieses Leiden, den Kelch an mir vorübergehen. Er hat dann aber dazu gesetzt, dein Wille, nicht mein Wille, geschehe, weil er wusste, was das Beste sein wird, Gottes Wille. Kann man also sagen, wenn Gott Gebete nicht erhört, dann liegt das daran, dass sie eben nicht seinem Willen entsprechen? Auch das stimmt nicht immer. Will Gott denn etwa, dass Menschen nicht zum Glauben an ihn finden? Will er, dass jemand mitten aus dem Leben gerissen wird und eine Familie allein zurücklässt? Will er etwa, dass die israelischen Geiseln und die palästinensischen Kinder in Gaza Todesangst haben? Nein, eindeutig nein. Dein Wille geschehe, das heißt ja eben nicht, ich überlasse Gott, ob er hilft oder nicht. Dein Wille geschehe heißt, Gott, hilf uns, du hast es versprochen. Wir erinnern Gott an seinen guten Willen. Auch die Gemeinde in Jerusalem hat sich in jener Nacht nicht einfach ihrem Schicksal ergeben und es still und geduldig ertragen, wenn das Gott eben so will. Nein, sie haben gekämpft für Petrus. Bestimmt haben sie ihm zuerst ihr Leid geklagt. Sie haben an ihn appelliert, zwar mit wenig Glauben, aber doch intensiv haben sie Gott bestürmt mit ihrem Gebet. Ja, es wäre schon interessant zu wissen, was sie Gott gesagt haben. Ich bin sicher, sie haben zuerst geklagt und sie haben ihre Angst Gott gestanden. Sie waren schließlich entsetzt und traurig von dem Schicksal des Jakobus. Und das haben sie ihm sicher gesagt. Was soll das, Gott? Warum ist das passiert? Und jetzt auch noch Petrus, wir verstehen das nicht. Tu doch etwas. Den Frust von der Seele reden, das konnten unsere Väter und Mütter im Glauben. Schauen Sie sich nur die Psalmen an, wie die mit Gott zu reden gewagt haben. Doch man darf dabei nicht stehen bleiben, auch das lernen wir aus dem Psalm. Irgendwann muss die Blickwendung kommen. Weg von Wut und Verzweiflung hin zu Gott. Weg von der bedrohlichen Situation hin zu Gottes Möglichkeiten. Es wäre wirklich spannend zu wissen, was die Gemeinde in dieser Nacht gebetet hat. Vielleicht so wie einige Zeit zuvor, als Petrus schon einmal knapp dem Gefängnis entgangen ist. Da hatte man ihm und Johannes aufs Strengste verboten, weiter von Jesus zu predigen in der Öffentlichkeit. Und die beiden gehen in dieser bedrohlichen Lage zu ihrer Gemeinde, berichten davon und beten. Und damals begann das Gebet der Gemeinde mit den Worten, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, geschaffen. Was soll diese Eröffnung? Müssen Sie Gott daran erinnern, was er kann? Nein, Sie erinnern sich selbst gegenseitig daran, wer das ist, an den Sie Ihr Gebet richten. Er ist der Herr über alles, was auf dieser Erde geschieht. Er lässt zu, was passiert und hat deshalb auch die Macht zu ändern. Gott, du kannst. Das macht auch den Christen in dieser Nacht Mut, um das Unmögliche zu bitten, trotz allem Kleinglauben. Befreie Petrus, wir wissen, du kannst es. Liebe Gemeinde, was tun, wenn Gott Gebete nicht erhört? Sie können alles tun. Weinen, schreien, schweigen, klagen, fragen. Fragen, was soll das? Nur bitte tun Sie eins nicht. Gehen Sie nicht weg. Bleiben Sie dran an Gott. Gottes Herz ist der Ort, an dem unsere Verzweiflung am besten aufgehoben ist. Gebet heißt, an Gott dranbleiben. Gebet heißt, durch das Dunkle hindurch zu Gott laufen und vor allem bei ihm sein und bei ihm bleiben. Das ist das eigentliche Wunder von Gebet. Nicht die erfüllte Bitte, die gibt es auch, Gott sei Dank. Aber das größte und wichtigste Wunder ist, dass wir durch das Gebet mit Gott verbunden sind. Dass wir ihm ganz nahe sein dürfen, untrennbar. Bei Gott, der uns in die Arme nimmt, wie ein guter Vater, der uns auf den Schoß hebt, wie eine liebende Mutter. Dieses Wunder erleben wir jedes Mal, wenn wir mit Gott sprechen. Und das befreit. Und das wirkt hinein in diese Welt. Auch wenn es nicht immer so spektakulär zugeht wie bei der Befreiung des Petrus. Aber Gebet sprengt Ketten und Schlösser. Und es zeigt einen Weg durch die Nacht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.